Sie hören den Kurier.
The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, unserem Anlegerpodcast. Heute wieder gemeinsam in unserem Podcaststudio. Wie immer bei mir der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Gledorfer. Hallo Robert.
Hallo Rüdiger.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf.
Rüdiger, wie war es in Paris?
Es war schön. Also, wie sagt man, très bon.
Oui?
Ja, es war wirklich gut. Seit meiner Ankunft ist der CAC 40 auch gleich um 1,2% gestiegen. Da sieht man wieder mal, was sich alles an der Börse bewegen kann. Die Stadt mag mich. Nein, es war wirklich super. Eine nette Konferenz über die Zukunft von Radio und Audio und eine Bootsfahrt auf der Seine. Eine Croisette haben wir auch gemacht. Aber kommen wir ins Hier und Jetzt. Wir schauen uns heute an, wie es bei der legendären Zockeraktie GameStop aussieht. Wieso es schon wieder Unruhe bei der OMV gibt. Störgeräusche natürlich gibt's auch bei Volkswagen wieder mal. Und nicht zuletzt darf auch diese Woche Elon Musk nicht fehlen. Robert, wie lief es denn in den letzten Tagen in meiner Abwesenheit an den Aktienmärkten?
Naja, so lala, wie der Franzose sagen würde. Keine wesentlichen Veränderungen in Europa, nach oben und nach unten, ebenso in den USA nicht. Vielmehr würde mich aber interessieren, wie es über den Sommer weitergehen könnte.
Du, warte, ich hol gerade meine Glaskugel. Kann ja kein Problem sein. Nein, meine ist gerade kaputt, aber Jamie Dimon hat eine. Er ist der CEO der US-Bank JP Morgan. Und er empfiehlt Anlegern, sich vor einem ökonomischen, ich zitiere wörtlich, Hurricane zu schützen, sprich starken Kursrückgängen. Die Argumente dafür sind bekannt, Wegfall der Anleihekäufe durch die Fed, Zinserhöhungen und er rechnet mit Ölpreisen bis, ich hoffe du siehst, 150 bis 175 Dollar pro Barrel.
Das ist
wirklich heftig, ja, wegen des Ukraine-Kriegs. Zumindest das Letztere sieht man nicht oder vielleicht noch nicht. Ich habe mir dann gleich die Futures angeschaut und der Brent steht für Oktober bei 112 Dollar und geht danach runter im Future. Also wer Jamie Dimon jetzt glaubt, kann sich sofort ein Knockout-Zertifikat kaufen und damit reich werden mit einem 10:1 Turbo. Ich tue mich immer schwer mit dieser Art von Prognosen, zumal es auch die Gegenmeinung gibt, nämlich witzigerweise aus der gleichen Firma.
Da das finde ich gut. Da kann man dann nie falsch liegen.
Genau. Wir haben, JP Morgan hat schon immer gesagt, es geht so, aber die zweite Meinung ist von Marco Kolanovic und er leitet die Research-Abteilung, also hat hauptberuflich damit zu tun, das zu machen. Und er tippt darauf, dass sich die Aktienmärkte bis zum Jahresende erholen. Oh. Er hofft auf ein Ende des Ukraine-Kriegs bis Jahresende. Warum genau, hat er nicht gesagt. Er rechnet weiter mit starker Konsumnachfrage in den USA und glaubt, dass damit ein Schrumpfen der US-Wirtschaft verhindert werden kann. Er rät dazu, Aktien zu kaufen, die stark gefallen sind und damit aktuell eine gute oder günstige Bewertung haben.
Ja, also kann sich der Anleger aussuchen, welche Richtung jetzt stimmt. Aber wenn das der Herr Chef der Research-Abteilung ist, neige ich eher fast tendenziell dazu, dem mehr zu glauben als dem Chef overall. Aber eine gewisse Bodenbildung könnte ja schon jetzt erreicht sein, Rüdiger, wenn ich mir die Märkte in den letzten Tagen ansehe, oder? Was sagst du?
Ja, gut, das haben wir vor zwei Monaten auch schon geglaubt und dann ging es noch einmal rums wieder runter, ja.
Okay.
Wie gesagt, ich wette nicht auf die Zukunft, weil ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht.
Ja. Na klar, ich auch nicht, aber so deiner Meinung nach. Aber investierst du wieder jetzt?
Also ich habe in den letzten Wochen zwei Zukäufe gemacht. Zum einen habe ich bei Upstart nachgekauft, dem US Artificial Intelligence Kreditscore Unternehmen. Genau, die haben Anleger damit geschockt, dass sie auf einmal Selbstkredite vergeben haben, was so nicht ausgemacht war. Sie sollten eigentlich nur Dienstleister für Banken sein und der Anleger gesagt, was, ihr habt eure Geschäftsmodell geändert? Das mögen wir gar nicht und haben natürlich die massiv abgestraft, dass man auch verstehen kann, ein gewisser Vertrauensverlust. Sie sind runter auf 27 von ungefähr 100. Also kannst sagen, sie haben 73% verloren. Ich habe jetzt bei 32 zugekauft, jetzt stehen sie bei 48. Super, plus 50%. Ich fühle mich wie ein Riesenheld. Überhaupt nicht, weil ich habe noch viele von denen, die ich vorher zu höherem Preis gekauft habe. Ja. Das zweite ist die Golden Ocean Group, die habe ich ja vorletzte Woche vorgestellt. Seit Kauf plus 5% ist noch zu früh, aber Robert, ja, Dividendenrendite, ja, aktuell 12,72%.
Ja.
Genau. Wichtig dabei ist zu sagen, ich habe nach wie vor viel Cash an meiner Seite, also viel leider nicht, aber für meine Verhältnisse viel Cash an meiner Seite. Der Schmerz war bei der Inflation, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Boden schon erreicht haben. Ich wäre nicht schockiert, wenn es noch einmal um 10% runtergeht.
Nein, würde mich auch nicht schockieren, daher halte ich mich persönlich ja noch zurück, aber die von dir vor kurzem präsentierte Aktie des Frachtschifffahrtunternehmens Eagle Bulk Shipping würde mich ja wirklich reizen.
Ja,
aber ich traue mich, wie gesagt.
Ja, Eagle Bulk Shipping ist auch eben diese Schüttgutschiffe, die ein Zungenbrecher sind. Also eine unaussprechlich gute Anlagekategorie.
Ja. Yeah.
Da hast du schon was verpasst bei der Eagle Bulk Shipping. Die sind nämlich wieder nach oben gegangen. Vor einem Monat, als wir darüber gequatscht haben, waren seit Jahresbeginn 45% plus und jetzt sind es 66% plus.
Das also ist noch einmal. Nur wow, ja, muss ich sagen.
Robert, kennst du das FOMA-Phänomen?
Nein.
FOMA ist a fear of missing out, ja, die Angst, etwas zu versäumen. Also jetzt gerade hast du bei der Eagle Bulk Shipping hast du ein massives FOMA-Problem. Und das ist eine zutiefst menschlich-psychologische Sache, die treibt uns aber auch oft dazu, Risiken einzugehen, die nicht vernünftig sind, auch beim Anlegen. Und gerade in der jetzigen Sicht bin und bleibe ich ein Freund der Fundamentalanalyse. Sicher, was wir gelernt haben bisher in diesem Jahr, die Psychologie ist kurzfristig sehr wichtig. Wir haben aktuell wenig Leute, die das Gefühl haben, etwas zu versäumen, wenn sie nicht investieren, eben eher im Gegenteil. Wir haben Leute, die haben das Gefühl, sie haben ihr Leben versäumt, weil sie investiert haben. Beides stimmt natürlich nicht. Ja. Und viele Anleger, mich eingeschlossen, hatten auch schon einmal mehr Spaß mit ihren Portfolios. Die Medien sind voll mit Negativschlagzeilen. Wir haben und hatten Katastrophen von Omikron bis Putin. Und trotzdem gibt es genug Unternehmen, die ihren Job ordentlich machen, Gewinne einfahren oder gute disruptive Geschäftsmodelle haben, die zu raschem Wachstum führen. Und daran glaube ich halt. Und dann gibt es aber ein Unternehmen, das habe ich heute rausgegriffen, das schreibt Verluste, ist in einem Geschäftsfeld tätig, das schrumpft, nämlich macht ganz was Tolles. Sie verkaufen Computerspiele in Brick-and-Mortar-Stores, also in richtigen physischen Geschäften, so wie der Niedermeyer damals in den 80er Jahren, der für den Commodore 64 ein neues Spiel für Dataset gekauft haben.
Ja, vielleicht funktioniert das Modell ja noch in den Weiten von Idaho und Kentucky.
Selbst dort gibt es schon 5G, das ist eine schlechte Nachricht. Also sind da gar nicht mal so schlecht aufgebaut.
Auf den einzelnen Bauernhöfen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Die Firma heißt jedenfalls, nichts gegen Idaho, da habe ich einen Podcast aufgenommen über 5G-Netzwerke, da kenne ich mich aus.
Okay.
Die Firma heißt GameStop. Ja, und vielen von euch
kennen wir aus dem Vorjahr.
Ja, vielen von euch wird sie was sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen. GameStop ist diese Woche am Dienstag um 14,3% gestiegen. Das ist schon ein bisschen was. Auf Monatssicht um über 40%, jetzt zu den Fundamentaldaten. Die Firma hat die letzten 4 Quartale Verlust gemacht, gut, kann passieren. Allerdings sind wir nicht in einem Wachstumsmarkt, ist schon mal blöd. Die Firma hat die letzten 4 Quartale sogar deutlich mehr Verlust gemacht als erwartet und im letzten Quartal gleich mal um 40% mehr Verlust als erwartet und geht trotzdem rauf. Ne? Fundamental unerklärbar, aber hier geht es um einen anderen menschlichen Grundinstinkt. Fear of missing out haben wir schon gehabt, nämlich Rache. Hier geht es um Rache. Rache an den Hedgefonds. Hedgefonds haben auf fallende Kurse bei GameStop gewettet, durchaus nachvollziehbar bei einer Firma mit einem antiquierten Geschäftsmodell, die Verluste macht. Wie tut man das? Wie wettet man auf fallende Kurse? Man borgt sich Aktien aus, verkauft sie, obwohl sie einem nicht gehören und muss sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir mal in 6 Monaten, zurückgeben, wozu man sie dann natürlich wieder am Markt kaufen muss. Beispiel, leihe ich mir heute eine Aktie um 100 Euro und verkaufe sie weiter, habe ich 100 Euro Cash. Ist die Aktie in 6 Monaten nur über die Hälfte wert, kaufe ich sie um 50 Euro am Markt und denke mir, wie cool ist das denn? Ich habe 50 Euro verdient. Leider haben auch Hedgefonds keine Glaskugel, die funktioniert, also zumindest nicht immer. Die Aktie könnte ja auch steigen, zum Beispiel auf 200 Euro. Dann muss ich die Aktie um 200 Euro einkaufen und habe 100 Euro Verlust. Jetzt ist nicht jeder ein Fan von Hedgefonds. Viele sehen sie als Übel des Kapitalismus, ich übrigens nicht. Aber auf Reddit hat sich eine Gruppe gebildet, die nur um den Hedgefonds zu schaden die Aktie gekauft haben, in dem Wissen, dass die Hedgefonds zu einem bereits bekannten Stichtag die Aktie zurückkaufen müssen. Sie konnten damit auch tatsächlich mehrere Hedgefonds eliminieren. Zuletzt musste Melvin Capital nach Milliardenverlusten die Segel streichen und wurde aufgelöst. Zusammengefasst, Psychologie an der Börse. Ich bin kein Wahnsinns-Fan davon, sondern eher mein Fan der Fundamentaldaten. Aber man kann nicht leugnen, sie kann starke Auswirkungen auf Kurse haben. Ob man da mitspielen möchte, ist eine andere Frage.
Und man kennt ja das Spiel ja bereits bei GameStop. Es wird halt wieder gespielt.
AMC
genau.
Auch und so weiter.
Genau. Was gibt's eigentlich Neues von Elon Musk? Es ging ja die Meldung um, er hält überhaupt nichts von Homeoffice und alle, die nicht 40 Stunden vor Ort im Büro verbringen, gelten als Arbeitsverweigerer.
Du, ich habe da jetzt extra was vorbereitet. Und hier ist unser Elon Musk Weekly.
Yeah, das klingt, genau. Das klingt so harmlos, aber in Wirklichkeit hat er gesagt, jetzt will er 10.000 Leute bei Tesla raushauen. Vielleicht sind das die 10.000, die lieber von zu Hause aus arbeiten. Ist vielleicht beim Autobauer vielleicht ein bisschen schwierig von zu Hause Autos zusammenzubauen.
Die hat er, glaube ich, aber auch nicht gemeint.
Nein, glaube ich auch nicht. Aber hat das einen anderen Hintergrund, dass da jetzt 10.000 Jobs wackeln?
Ich denke schon. Zu Tesla, das hat ihm ja viel Spott eingebracht, weil alle finden Homeoffice total cool, aber offensichtlich hat Elon Musk die Erfahrung gemacht, dass die Produktivität im Homeoffice nicht ganz so cool ist wie im Real Office.
Okay.
Du lächelst mich an und schweigst wissend, was auch immer du mir damit sagen möchtest. Aber das ist seine Entscheidung. Also wenn er findet, dass sie produktiver sind, wenn sie ins Büro gehen, dann soll er das auch machen. Jetzt zu den 10.000 Stellen. Das waren nicht die, die gesagt haben, dass nicht ins Büro gehen, sondern Musk fürchtet einen Konjunktureinbruch, also ähnlich wie zu Beginn der Chef von JP Morgan, den wir schon erwähnt haben, was natürlich auch den Absatz seiner nicht unbedingt billigen Autos treffen würde. Und er steht natürlich unter Druck. Die Tesla-Aktie ist seit Jahresanfang um 40% runter. Und ja, wenn man Jobkürzungen bei gleichzeitigem Erreichen der Umsatzziele ankündigt, dann hat man meistens einen höheren Gewinn. Also insoweit hofft er, dass das hilft, hat aber nicht geholfen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Tesla-Aktie deswegen jetzt sprunghaft gestiegen wäre. Das zweite Thema, an dem er mitspielt, und das viel größere Thema, ist ja das Lieblingsspielzeug der Intellektuellen, nämlich Twitter. Verwendest du Twitter?
Passiv.
Aber immerhin, also es ist ein Halbintellektueller. Ich habe es mir gleich gedacht. Wir wissen alle, Elon Musk hat $54.20 geboten für die Aktie von Twitter. Wir haben vor 5 Wochen schon das Szenario durchgespielt, das wir jetzt haben, nämlich Musk will irgendwie raus. Hintergrund ist, dass er vielleicht das Geld nicht hat oder was auch immer, aber offizieller Hintergrund ist, dass er viele Fake-Accounts bei Twitter vermutet. Fake-Accounts würden das Unternehmen ja wertvoller erscheinen lassen, als es eigentlich ist. Und er bekommt jetzt Unterstützung, und zwar aus Texas, seinem neuen Lieblingsbundesstaat. Da hat er ja eine Gigafactory hingebaut und hat auch dort die Entwicklung seiner neuen Starship-Rakete und ist ja seit kurzem auch Fan der Republikanischen Partei. Na, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ausgerechnet jetzt der Generalstaatsanwalt von Texas eine offizielle Untersuchung gegen Twitter einleitet, was Fake-Accounts dort betrifft. Sein Argument, und das klingt wirklich total glaubwürdig, er muss texanische Unternehmer schützen, die bei Twitter Werbung buchen und natürlich nichts davon haben, wenn die an Fake-Accounts oder an Bots ausgeliefert werden. Ich frage mich halt nach wie vor, warum hat Elon Musk das nicht vor seinem Kaufangebot bedacht?
Ja, dann kann man, da gibt es ja die berühmte Due Diligence, ne? Da kann man sich in die Datenräume sozusagen wird einem in die Datenräume Einblick gewährt und dann kann man das alles genau ansehen.
Sollte man meinen, dass man das völlig zivilisiert diskutieren kann, hier in dem Fall offensichtlich nicht. Also mal sehen, was er bis nächste Woche macht. Wenn du nicht so lange warten kannst, dann check doch den Kurier Daily Podcast auf kurier.at und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es jeden Tag ein Update.
So ist es. Bleiben wir gleich in der Autobranche. Volkswagen macht auch wieder mal von sich reden. Laut Handelsblatt gibt es massive Probleme beim Einsatz neuer Software in den nächsten Modellen. Zum Hintergrund, VW hat vor 2 Jahren die Tochtergesellschaft CARIAD gegründet. In diese wurden 6 Milliarden bereits investiert, mit dem Ziel, jedes Auto aus dem riesigen Konzern mit selbstentwickelter Software auszustatten. Das hat mehrere Vorteile, weil es nicht nur die Kosten spart, sondern auch Zeit und wohl auch bessere, adäquatere Lösungen für die Autos verspricht. Doch in der Praxis gibt es jetzt nur massive Verzögerungen. Im Vorstand wird gestritten, wer daran Schuld hat. Und weil sich einige Modelle jetzt auch nämlich verzögern könnten. Darunter auch natürlich jene von Porsche. Porsche ist übrigens kurz vor dem Börsengang. Das wäre natürlich schlecht für die VW-Tochter. Apropos, dazu haben wir eine Frage von unserer Hörerin Sandra erhalten.
Sie fragt, wird beim Börsengang der Aktie gesplittet und hat man dann beide Aktien im Portfolio, so wie bei Daimler mit Mercedes und Daimler Truck?
Wir haben bei VW nachgefragt und folgende Antwort erhalten. Für den Fall eines Börsengangs soll das Grundkapital der Porsche AG in 50% Vorzugsaktien und 50% Stammaktien unterteilt werden und es sollen im Rahmen des möglichen Börsengangs bis zu 25% der Vorzugsaktien am Kapitalmarkt platziert werden. Volkswagen wird ihren Aktionären im Fall eines erfolgreichen Börsengangs vorschlagen, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49% der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten. Also geht VW hier einen anderen Weg als Daimler, was ich persönlich auch besser finde, weil man nicht ungefragt Aktien ins Depot gelegt bekommt.
Ich finde es schlechter, und zwar aus folgendem Grund, weil es steuerlich einfach idiotisch ist. Also seine Sonderdividende ist ja super, weil wissen wir schon, Deutschland mit dem Soli und so weiter zahlen wir schon mal mehr Steuer als in Österreich. Da sind wir mit 27,5% nicht dabei, sondern da sind wir ungefähr bei 30%. Das heißt, wir zahlen mehr Steuern, ich kriege meine Dividende ausgeschüttet, habe sie versteuert. Ein paar Porsche-Aktien hätten mich überhaupt nicht gestört.
Okay, ist auch eine Ansicht.
Ja, weil irgendwie denke ich mir, warum soll ich jetzt etwas Steuern zahlen und dann kaufe ich mir drunter wieder Porsche-Aktien und dann habe ich schon einmal versteuert. Ist ja idiotisch.
Okay.
Man hätte zumindest die Wahlmöglichkeit geben können. Ja? Wenn der eine Cash möchte und der andere hätte lieber gerne das Geld weiter veranlagt,
ja, vielleicht klüger gewesen. Vielleicht ist das nicht so einfach.
Möglich. Ich habe jedenfalls letzte Woche ungefragt Aktien in mein Depot bekommen. In diesem Fall Amazon-Aktie nehme ich gleich mal 76 Stück, habe ich einfach so bekommen.
Wow.
Ja, ich hatte vorher 4, jetzt habe ich 80. Bei Geil. Amazon gab es nämlich einen Aktiensplit, 20 zu 1, damit die Aktie für Anleger wieder leistbarer wird. Sie war ja bei ca. 2400 Euro pro Stück, jetzt um die 120 Euro. Jetzt sollen wieder mehr Leute die Amazon-Aktie kaufen, die auch an der Börse schon runter ist dieses Jahr, nämlich um 27%. Analysten sehen sie aber aktuell positiv, schon 47 Bewertungen im Juni. Also die Aktie haben wirklich extrem viele am Radar. Davon 43 Kaufempfehlungen Buy und Strong Buy. Also nach wie vor sehr bullish, trotz der bisherigen eher schwachen Performance dieses Jahr.
Nochmal die Zusammenfassung. Bei einem Aktiensplit setzt eine Aktiengesellschaft den Nennwert ihrer Aktie herab. So sollte ein Kurs reduziert und die Aktie wieder leichter handelbar werden. Grundkapital der Aktiengesellschaft und Gesamtwert der Aktien bleiben in beiden Fällen unverändert und das ist wichtig.
Und man sollte auch immer als Kleinanleger reinschauen, ob sich das auch durchgesprochen hat bis zum eigenen Broker. Ich hatte mal bei McCormick, einem US-amerikanischen Gewürzhersteller, das Problem, dass sie einen Aktiensplit gemacht haben und das war super. Ich hatte dann die gleiche Zahl der Aktien, die Hälfte wert waren, weil meine Bank, die Dadat, es übersehen hatte. Aber ich habe angerufen und sie haben das für mich gefixt und das war dann alles wieder gut.
Gut, ich glaube bei Amazon wird die entsprechende Bank das voll mitkriegen
hat
bei
sie,
diesem unbekannten
hat bei Amazon super funktioniert
Traktorhersteller vielleicht nicht.
Es ist kein Traktorhersteller, es ist ein Gewürzhersteller und er ist vor allem ein Dividendenaristokrat. Du würdest diese Aktie lieben. Die zahlen seit ungefähr 40 Jahren Dividende.
Wunderbar.
Sandra hat auch eine zweite Frage für uns, die betrifft das Online-Banking von der Erste Bank namens George. Und auch Robert und ich verwenden auch beide George. Nebenbei,
ja, muss man sagen.
Keine Werbung. Das wird sich noch herausstellen im Zuge der folgenden Meldung, dass es keine Werbung ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass in meinem Account bei einem Zukauf eines bereits bestehenden Wertpapiers, zum Beispiel OMV, eine neue Position eröffnet wird? Sprich, dass es bei diesem Wertpapier zu keiner Durchmischung mit der bereits bestehenden Position kommt? Warum wird das überhaupt dazu gemischt? Und zum anderen, warum steht bei keiner der Positionen dabei, wann dieses Wertpapier gekauft wurde? Das wäre informativ und doch sicher leicht darstellbar.
Wir haben uns bei der Erste Bank erkundigt und folgende Antwort erhalten. Nein, es gibt bei Zukauf über George keine Möglichkeit, eine getrennte Darstellung der neu zugekauften Stücke zu beauftragen. Wenn die Kriterien der Positionen ident sind, also wie zum Beispiel ISIN, Lagerstelle und so weiter, dann bucht das Wertpapiersystem die zugekauften Stücke mit den bisher schon vorhandenen Stücken zu einer Gesamtposition. George erhält vom Wertpapiersystem die Gesamtposition und zeigt diese Daten in der Depotansicht an. Der Grund lautet, weil viele Kunden im Wertpapier ansparen und zum Beispiel monatlich dazu kaufen. So haben sie immer einen guten Überblick über durchschnittlichen Gewinn oder Verlust. Das wird, so die Erste Bank, auch bei anderen Banken so gehandhabt.
Ja, das stimmt. Allerdings gibt es bei anderen Banken die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es bei George die Möglichkeit gibt, dass ich über verschiedene Börsen meine Aktien kaufe. Und dann habe ich sie in getrennten Positionen. Ich habe zum Beispiel Spotify zum Teil von der Nasdaq, dann habe ich Spotify zum Teil von Frankfurt, Euronext. Und dann sind die getrennt, wenn man darauf Wert legt. Das kann man machen. Allerdings zahlt man dann dafür auch mehr Depotgebühr, was jetzt bei der Dadat eher wurscht ist, was bei der Ersten Bank durchaus ins Geld gehen kann.
Mhm. Zum zweiten Teil der Antwort. Im Detail der George-Depot-Ansicht wird das Datum, seit wann die Position am Depot verfügbar ist, angezeigt. Unter dem Punkt in Ihrem Depot seit. Also einfach auf die Position draufklicken, dann öffnet sich ein Infofenster und da steht unter anderem drinnen, wann man das gekauft hat.
Ja, das klingt jetzt natürlich super. Und da habe ich gleich gesagt, wenn der Robert das schon so sagt, dann probiere ich das gleich mal aus und mache meinen George auf und schaue mal da rein. Und da sehe ich schon mein Portfolio bei George, das mich an sich jetzt nicht froh macht, aber es liegt mehr an meinem schlechten Anlegergeschick als an der ersten, da können die nichts dafür. Und ich sehe hier zum Beispiel den BNPP China Equity Capital, wie man sich vorstellen kann, kein Spaß gewesen. Und was sehe ich nicht? Ein Kaufdatum. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich meine George-App nicht aktualisiert habe. Normalerweise machen die das selber, aber ja, vielleicht mal nicht. Geh in den Play Store, schau nach, George-App auf meinem Gerät, die aktuellste Version. Kein Datum verfügbar.
Ja, ich habe das natürlich auch überprüft. Bei mir ist das Datum verfügbar. Bei
ja, ist echt cool. Wir haben nämlich unterschiedliche Versionen, obwohl wir beide Android verwenden und beide die aktuellste Version verwenden, die uns der Store ausspuckt. Ich bin auf Android 12, du wahrscheinlich genauso.
Ja.
Und trotzdem kriegen wir unterschiedliche Apps und Roberts App hat das Feature mit dem Datum und meine hat es nicht. Und wie es bei der Sandra ausschaut, schreibt sie uns am besten wieder ein ziemlich gut veranlagt@kurier.at. Dann wissen wir das auch.
Ja. Ja. An dieser Stelle wie immer unser wichtiger Hinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du dafür voll verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt.
Zum Thema, wir sind selbst verantwortlich für unser eigenes Geld. Eine kleine Quizfrage, Robert, ein kleines Zahlenraten. Was sagt dir 29,70 Dollar?
Keine Ahnung.
Ist der Kurs von Rivian gewesen gestern.
Ah, tja, doch auf.
Ja, Neuigkeiten gibt es bei Facebook, oder Facebook darf man gar nicht mehr sagen, bei Meta.
Meta.
Sheryl Sandberg geht, die rechte Hand von Mark Zuckerberg. Seit der Ankündigung verlor die Aktie rund 2%. Ob genau deswegen ist die spannende Frage, denn Tech-Aktien, wie schon öfters erwähnt, sind ja derzeit etwas unter Druck.
Unter Druck oder vielleicht mehr Aufregung gab es in den letzten Tagen bei der OMV wieder mal. Denn zu meiner Überraschung, ich habe es letzte Woche anders gesagt und glaube ich auch viele andere haben nicht damit gerechnet, wurde Ex-Chef Rainer Seelen 3 Punkten in der Hauptversammlung von den Aktionären nicht entlastet. 2 davon haben mit Russland zu tun. Einerseits die vielen Investitionen in dem Land, zweitens der Sponsoring-Vertrag mit dem russischen Fußballclub Zenit St. Petersburg. Jetzt frage ich mich ja schon, in beiden Punkten waren ja die Aufsichtsräte dabei und haben beides ja abgenickt. Und man war ja auch zufrieden damit, dass billiges Gas aus Russland kommt. Also in meinen Augen irgendwie eine Kindesweglegung. Ja.
Es gab ja diesen einen Punkt, wo irgendjemand aus dem OMV-Vorstand verabschiedet wurde mit einer relativ mächtigen Zahlung.
Ja,
ich glaube, da war es so, dass sie gesagt haben, das haben sie nicht gewusst.
Das haben sie nicht gewusst, das ist richtig. Aber diese beiden Punkte verstehe ich dann wirklich nicht. Das ist, ja.
So, und was heißt das jetzt, wenn ich auch einmal Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten Konzerns werde, ja, also in 2 Wochen? Was heißt das jetzt für mich, wenn ich nicht entlastet werde? Muss ich mich da jetzt schlecht fühlen?
Ja, als vielleicht als künftiger CEO von Krone Hit nach einem Börsengang wird es dann, wenn du dann nicht mehr CEO wärst,
viel Spaß damit.
Hätte es dann keine Bedeutung mehr, weil du ja eben nicht mehr Vorstandschef bist und dann wäre das erledigt. Wenn du allerdings noch Vorstandschef bist, dann müsstest du dafür gerade stehen, sprich die Verantwortung übernehmen und dann wärst du wahrscheinlich auch nicht mehr lange Vorstandschef. Seele kann jetzt selbst gegen die Nichtentlastung Einspruch erheben. Möglich, dass er das macht. Schließlich schadet das Ganze auch seinem Ruf. Dem Aktienkurs konnte es allerdings nicht schaden, der konnte sogar zulegen.
Also wenn ich das meinen bescheidenen Kenntnissen des Vereinsrechts zitieren darf, wenn er nicht entlastet, wirst du als Vorstand, haftest du privat. Ist das beim Seele auch so? Also können die sagen, lieber Seele, du hast diesen einen Mitarbeiter, diese Abfertigung, was auch immer es war, ausgezahlt und ohne dass wir es wussten, du haftest jetzt zivilrechtlich privat, viel Spaß damit?
Ich habe das so verstanden, dass das jetzt vorläufig erledigt ist, dass da jetzt keine Strick mehr aus dem gedreht werden kann.
Gut, können wir uns für nächste Woche ansehen, ob eine Nichtentlastung zivilrechtliche Ansprüche begründet, also sprich, ob der einfach was zahlen muss dafür, könnte es ja bedeuten. Ich weiß es nicht. Bin kein Jurist, aber bis nächste Woche haben wir einen aufgetrieben, der es uns
erzählt. Wir werden einen Kapitalmarktjuristen dazu befragen.
Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail, vor allem von der Ersten Bank, die uns erklärt, warum wir unterschiedliche Apps haben, obwohl wir beide auf Android sind. Und warum meine noch immer kein Datum anzeigt. Wir freuen uns aber auch über alle anderen E-Mails und ebenso über positive Bewertungen auf Spotify und anderen Plattformen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.
Und wer weiß, vielleicht mit einer neuen App.